Ja, vielen Dank für die Einladung, heute Morgen bei euch zu sein im Gottesdienst. Schon einige Jahre her, dass wir das letzte Mal hier im Gottesdienst waren. Zwischendrin waren wir immer wieder mal hier, ob das zu Schulungsveranstaltungen, Regionalkonferenzen oder andere Dinge waren. Meine Frau und ich sind also gerne heute Morgen zu euch gekommen. Bei diesem schönen, strahlenden Wetter. Ich dachte immer so dran, als unsere Kiddies noch in dem Alter waren, als sie auch bei den Rangern waren, die Camps, die waren immer verregnet. Und wir haben sie damals ab und zu besucht und war gar nicht so angenehm, da mitzukriegen, wie die Verhältnisse sind mit dem Schlamm und dem Matsch. Aber Gott sei Dank, das Camp hat angefangen und der Regen hat aufgehört. So ungefähr war es ja dieses Jahr. Bei euch, als ich David angerufen habe, da war ja noch das Vorcamp, da hat er gesagt, es regnet noch, aber das offizielle Camp mit den Kids, da war es ja dann regenfrei. Wir haben auch die Zeit des Lobpreises, der Anbetung bei euch sehr genossen. Vielen Dank auch dafür. Letzte Worte haben bekannterweise immer eine besondere Bedeutung. Häufig sind sie so etwas wie ein Vermächtnis von den Personen, die diese letzten Worte gesprochen oder auch geschrieben haben. Und so ist es auch mit finalen Aussagen in der Bibel. Und über solch eine Bibelstelle möchte ich heute Morgen mit euch sprechen. Es handelt sich um den letzten Satz des Apostels Petrus in seinem zweiten Petrusbrief, also seinen letzten Brief, den er geschrieben hat. Und hier ist der Text gleich eingeblendet. Es steht in also 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Okay, nochmal zurück, kommt der Bibelvers. Nein, das ist schon zuvor. Nochmal zurück. Kommt nicht der Bibelvers. Okay, dann lese ich ihn euch vor, dann stimmt was mit der Technik nicht, kein Problem. Dort steht im 2. Petrus 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt auch bis zu dem Tag der Ewigkeit. Amen. Was für eine Aussage. Mit diesen Worten bündelt der Apostel Petrus, das, was er zuvor in diesem ganzen Brief geschrieben hat, und er bringt es nochmal so auf den Punkt mit dieser klaren Aufforderung. Ich könnte es auch so formulieren, hey Leute, bei allem, was ich euch bisher gesagt habe, bleibt niemals in eurer Entwicklung stehen. Achtet darauf, dass ihr im Glauben vorankommt und seht zu, dass geistliches Wachstum höchste Priorität bei euch hat. Und deswegen geht es heute in dieser Predigt um das Thema, wie es hier schon angeklungen ist, um das Thema geistlich wachsen. Das Großartige an dieser Aufforderung ist, dass es etwas wirklich Gutes ist, voranzukommen. Es ist also nicht irgendwie etwas Unangenehmes, etwas Langweiliges oder etwas Zermürbendes. Nein, Wachstum ist gut und ist positiv. Es ist auch schön und es ist begeisternd. So ähnlich wie es ja auch in der Natur ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sommer ist ja manchmal sehr heiß. Auch jetzt in unseren Breitengraden zunehmend immer mehr. Also man muss nicht bis ins Mittelmeer fahren, sondern auch hier ist manchmal unerträgliche Hitze. Und deswegen liebe ich eigentlich viel mehr den Frühling. Warum auch? Warum im Frühling, da wächst so förmlich oder da beginnt die Natur wieder zum Leben förmlich zu erwachen. Die Knospen brechen auf, die Blumen beginnen zu blühen, Farben und Düfte sind wieder wahrnehmbar und um einen herum summt und brummt es, auch wenn es manchmal unangenehm ist. Und in diesem Jahr waren wir mal wieder so richtig begeistert, meine Frau und ich, als wir auf unserem Balkon ein Meisenpärchen hatten, das dort sich eingenistet hatte und wir dann beobachten konnten tatsächlich, wie die Jungen dann geschlüpft sind und dann so die ersten Flugversuche beziehungsweise aus dem Nest erstmal rausgehopft sind. Das war eine schöne Erfahrung. Also Wachstum ist etwas Gutes, oder ich denke auch an das Aufwachsen unserer Kinder. Es ist fantastisch mitzuerleben, die ersten Worte, ist immer die Frage, sagen sie zuerst Mama oder sagen sie zuerst Papa, ist ja auch eine ganz spannende Geschichte, oder die ersten Gehversuche, das Schwimmen oder das Fahrradfahren lernen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Fahrradfahren gelernt habe, mein Papa, der hat mich damals so dann so am Sattel gehoben und ist so nebenher und plötzlich hat er mich losgelassen und siehe da, es hat funktioniert. Allerdings kam irgendwo eine Kurve und so kam ich dann mit aufgeschlagenen Knie und etwas weinend zurück, aber es hat irgendwie doch funktioniert. Alles, was lebt, wächst. Das ist wirklich faszinierend, das ist bestaunenswert. Und so hat es unser Schöpfer ja in der Natur angelegt und bestimmt. Und dieses Naturprinzip, das gilt auch für unser geistliches Leben. Wir dürfen und wir sollen in unserer geistlichen Entwicklung, also in unserer Beziehung zu Gott, in unserem geistlichen Wachstum vorankommen. Und wenn dies geschieht, dann hat es unwahrscheinlich positive Auswirkungen. Zum einen für uns persönlich, aber auch für unser Umfeld, für unsere Familien, auch für unsere Gemeinde. Und ich bin überzeugt, das Neue Testament belegt es ja auch, das persönliche, individuelle Wachstum eines jeden einzelnen Gläubigen, es hat auch was mit dem Wachstum der Gemeinde und des Reiches Gottes zu tun. Es gehört untrennbar zusammen. Interessant ist jetzt, dass der Apostel Petrus ja dieses Wachstum in diesem Vers mit zwei bekannten biblischen Begriffen belegt. Es geht zum einen um das Wachsen in der Gnade und zum anderen um das Wachsen in der Erkenntnis. Mit Gnade, und ich habe es als geistliche Wirksamkeit beschrieben, bezeichnen wir ja die unverdiente Gunst und Liebe Gottes. Wir haben vorher in den Liedern immer wieder die Gnade Gottes besungen, dass Jesus kam, dass er für uns starb, dass er für uns auferstanden ist. Und das Leben in der Gnade ist so ähnlich wie das neue Lebenselement der Gläubigen. Wir leben und wir sind beschenkt mit der Gnade Gottes Tag ein und Tag aus. Und so hat also unser Herr uns seine Gnade erwiesen, indem er für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und diese Wirksamkeit dieser Gnade, wir erfahren sie ganz konkret in unserem Leben, wenn wir ihn, unseren Herrn, die personifizierte Gnade, ganz persönlich in unser Leben aufnehmen. Denn wir sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben, bestimme du in Zukunft mein Leben, vergib mir meine Schuld und so mit diesem Herrn durch unser Leben gehen und ihn folgen und ihm und seine Wege zu unseren Wegen machen. Doch damit sind wir ja nicht am Ziel und wir sagen, okay, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich so ungefähr, jetzt habe ich es in der Tasche, der Himmel ist mir jetzt sicher, sondern es soll ja weitergehen, denn diese Gnade oder diese Erfahrung, die wir machen, wenn wir unser Leben Jesus übereignen, ist ja so wie eine Tür, die geöffnet wird und wir gehen jetzt in einen neuen Raum hinein und wir bestaunen, oh, was gibt es hier denn alles zu erfahren und zu sehen. Und deswegen formuliert die Neue Genfer Übersetzung auch sehr treffend diesen Vers, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade, wo steht es hier, genau, von der Gnade bestimmen. Wir sind also dazu berufen, aus dieser Gnade heraus zu leben, unseren Alltag zu gestalten, unser ganzes Dasein aus dieser Gnade heraus eben zu gestalten. Der Apostel Paulus hat es wahrscheinlich ganz gut begriffen, dieses Gnadenprinzip. In 1. Korinther 15 sagt er ja, aus Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Also er macht sein ganzes Sein, seine ganze Existenz, verbindet er mit dieser Gnade. Er sagt, ohne diese Gnade, heißt es ja auch, wäre ich gar nichts. Aber durch diese Gnade ist mein Leben erst das geworden, was es eigentlich ist. Und dann bringt er einen interessanten Zusammenhang, nämlich er sagt dann, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Fast schon überheblich zu sagen, hey Leute, ich habe mehr als ihr alle zusammen gearbeitet. Könnte man sagen, der ist ganz schön eingebildet, der Apostel Paulus. Was nimmt er sich raus? Aber er bringt es dann wieder in diesen Zusammenhang mit der Gnade Gottes. Er sagt, letztendlich ist es nicht mein Verdienst, nicht meine Arbeit, sondern Es ist, dass die Gnade Gottes etwas mit mir und durch mich gemacht hat. Ein ganz interessanter Bezug und Zusammenhang. Das heißt, die Gnade Gottes, die wir empfangen dürfen, immer wieder neu, sie macht etwas mit uns. Sie lässt uns nicht, wie wir sind, sondern sie verändert uns in einer positiven Weise. Wir bleiben nicht nur Selbstverbraucher dieser Gnade, sondern diese Gnade, sie befähigt uns auch zu guten Taten, dass etwas Gutes durch unser Leben entsteht. Stefan Vater, der Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung der Baptisten, er hat es in einem Seminar vor kurzem, steht auch in seinem Buch, sehr treffend formuliert. Gnade ist die göttliche Freisetzungskraft, die alles bewirken kann. Und das finde ich fantastisch. Gnade steht am Anfang und Gnade steht am Ende. Und alles, was dadurch entsteht, setzt etwas frei in und durch unser Leben, das großartig und das außergewöhnlich ist. Und gerade in der Apostelgeschichte, wenn wir so hineinschauen, was so die Leute, die nachdem Jesus hier auferstanden und zum Vater gegangen ist, was die erlebt haben, da merken wir, da hat die Gnade tatsächlich etwas mit ihnen bewirkt und durch sie bewirkt. Große Gnade lesen wir dort in Apostel 4, heißt es, war bei ihnen, also bei den Aposteln, und sie legten mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Und so lesen wir zum Beispiel auch dann später bei Stephanus, voll Gnade und Kraft geschahen große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Also die Gnade Gottes, sie ist nicht nur irgendwas Liebliches, was Nettes, was Schönes, sondern sie bewirkt etwas Konkretes. Die Gnade Gottes, sie schenkt das Wirken Gottes hier auf der Erde in und auch durch unser Leben. Das Reich Gottes wird gebaut und deswegen bedeutet auch Wachsen in der Gnade, dass unser Leben und unser geistliches Wirken, unser Dienst kraftvoll und von Gottes Geist durchdrungen, bestätigt und übernatürlich eben auch offenbar wird. Reich Gottes und Gemeinde breiten sich so aus, wenn die Gnade Gottes wirksam ist. Und deswegen, wenn es um ein Wachsen in der Gnade geht, dann geht es darum, dass Gott viel mehr Möglichkeit hat, uns zu gebrauchen, durch uns zu wirken und durch uns sein Reich zu bauen. Im zweiten Entwicklungsbereich, Wachsen in Erkenntnis, geht es vielmehr jetzt um einen anderen Aspekt, nämlich, ich habe es überschrieben, mit geistlicher Reife. Kommen wir gleich zur nächsten Folie. Und dabei geht es nicht, wie manche vielleicht meinen, naja, Erkenntnis, das hat irgendwie was mit spröder, mit trockener Theologie zu tun, um ein theoretisches Wissen über Gott, sondern hier geht es vielmehr um etwas ganz Grundlegendes, nämlich, dass wir wachsen auch darin, dass wir Gott besser kennenlernen. Der Erweckungsprediger Dwight L. Moody, 19. Jahrhundert hat er gelebt, er hat damals schon gesagt, das Wort der Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren, sondern um unser Leben zu verändern. Und das ist der Unterschied zwischen Theologie im klassischen Sinn, dass man irgendwie vielleicht theoretisch mehr weiß und etwas, wenn es, wie es auch die Neue Genfer hier übersetzt, dass wir unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennenlernen. Interessant ist, dass der erste Johannesbrief und so die geistliche Reife und Entwicklung am Beispiel der Entwicklung eines Kindes darstellt. Da heißt es dann interessanterweise im Kapitel 2, sie, die Väter, also nachdem die Kinder dann erwachsen geworden sind, zu Vätern geworden sind, haben den erkannt, der von Anfang an war oder von Anfang an ist. Was bedeutet das? Geistliche Erkenntnis, geistliche Reife hat also etwas damit zu tun, dass wir nicht nur irgendwie ein paar Facetten von dem begreifen, wer Gott ist, sondern ein umfassendes Verständnis und eine Tiefe über Gott, sein Wort und seine Absichten erlangen. Dass wir also die Wege Gottes verstehen, dass wir begreifen, worum geht es Gott eigentlich. Sag's mal vielleicht so ausgedrückt, dass wir nicht bei irgendwelchen Entscheidungen nicht mehr wissen, wo ist vorne, wo ist hinten, was soll ich tun, sondern dass wir es einsortieren können, okay, das ist klar, dass ich diese oder jene Entscheidung treffe. Warum? Weil ich ein Verständnis des Willens Gottes habe. Also mündige und reife Menschen, die wissen, was Sache ist und wissen, worauf es ankommt. Und dementsprechend gestalten sie ihr Leben und setzen ihre Prioritäten. Sie wissen sich als Partner Gottes in dieser Welt und übernehmen Verantwortung für sich, ihre Familie, Umfeld, sowie in Gesellschaft und Gemeinde. Geistlich reife Menschen, denen brauchst du nicht sagen, hey, hier müsste man was tun, sondern die wissen, was ihre Verantwortung in diesem Zusammenhang ist. Also wir merken, der Apostel Petrus, wenn er sagt, hey Leute, achtet darauf, dass ihr vorankommt in eurer geistlichen Entwicklung, Gnade und Erkenntnis, dass dieses Streben nicht irgendwie nur so eine Nebensächlichkeit ist, sondern etwas ganz Zentrales und Wesentliches, um in unserem Leben auch weiterzukommen. So kommen wir nun zur Praxis. Das war jetzt so eine theoretische Einführung, dass wir gemerkt haben, okay, was steht da eigentlich, was meint Petrus? Aber wie kommen wir jetzt dahin? Wie kann diese geistliche Entwicklung in unserem Leben stattfinden? Wie geschieht die Umsetzung? Geschieht es etwa quasi automatisch, wenn wir eben Jesus in unser Leben aufnehmen, sagen, Jesus, du bist mein Herr, dann ist es so ähnlich wie diese Rolltreppe. So in Frankfurt in der Zeil, da gibt es so eine ganz lange Rolltreppe, da kann man bis ins oberste Stockwerk fahren, da stellt man sich drauf und irgendwie nach so und so vielen Sekunden ist man dann oben angelangt, muss also nichts tun, man muss da also nicht sich irgendwie abmühen, sondern man wird da schön automatisch hochtransportiert. Oder ist es eben genau das Gegenteil? Man muss sich dafür anstrengen, abmühen, sich einsetzen, sich irgendwie zusammenreißen. Ja, was meint ihr? Ich denke, wie so oft in solchen Fragen, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Wir können weder das eine ganz ausblenden, da geht es eben auch um diesen Aspekt der Gnade, es ist ein Geschenk. Und wir können auch das andere nicht ganz auf die Seite stellen. Es gibt genug Bibelstellen, wo es heißt, wir sollen danach jagen, unsere Rettung zu vollenden und ähnliche Aussagen in der Bibel. Aber interessant ist es, dass Gott uns eben auch Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellt, die wir für dieses geistliche Wachstum einsetzen dürfen. So ähnlich wie bei einem kleinen Kind, bei einem Baby, eigentlich ist ja alles dran. Okay, ein paar Zähne sind vielleicht noch nicht vorhanden, aber im Ansatz sind sie ja schon da. Und wenn alles gut geht, werden die auch kommen. Es muss sich einfach entwickeln. Sonst, ja, wäre ja auch irgendwas verkehrt, wenn die Dinge dann nicht so kommen würden. Aber was brauchen diese Kinder? Sie brauchen vor allen Dingen gute Nahrung. Sie brauchen Fürsorge, sie brauchen Unterstützung. Und so wird dann eine Entwicklung zustande kommen. Petrus beschreibt in diesem Zusammenhang auch ganz am Anfang dieses Briefes im Kapitel 1, im dritten Vers, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Ich liebe diese Bibelstelle. Denn da heißt es nicht, dass wir uns oder dass es an uns liegt in erster Linie, dass wir gut klarkommen, dass wir wachsen, sondern dann heißt es, Gott hat alles vollbracht, er hat alles uns zur Verfügung gestellt und wir können vorankommen in unserem Leben. Die Wachstumsgrundlage ist gelegt, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Herr, dann kann es vorangehen in diesem Wachstum. Und wir haben alles bekommen und Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir zu diesem Gott wohlgefälligen Leben benötigen. Alles, was wir jetzt zu tun haben, ist im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass unserem geistlichen Organismus die Nährstoffe zugeführt werden, die Gott dafür bereithält, die er uns dafür schenkt. Und so möchte ich jetzt so drei wesentliche Dinge nennen, die wir ja einsetzen dürfen für unser geistliches Wachstum. Und ich habe sie für euch als Segenswünsche formuliert. Es geht also um drei Segenswünsche, wie wir geistlich wachsen und geistlich vorankommen können. zum Segen für uns selber, für unser Umfeld, für unsere Gemeinde. Der erste Segenswunsch heißt ganz einfach, bleibe in Verbindung. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem, die damals entstanden ist, wird uns Folgendes berichtet, wie sie nämlich ihr Gemeindeleben gestaltet haben. Da gibt es diesen Vers in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So diese vier, ich sag mal, diese vier Gs sind die Grundbausteine für geistliches Wachstum. Also Gottes Wort, Gemeinschaft, die Nähe zu Gott, eben die Gemeinschaft im Abendmahl und das Gebet. Ich habe hier ein Bild von einem Baum und da ist es so dargestellt, dass das diese Verwurzelung darstellt. So diese vier Grundbausteine und die Wurzeln sieht man bekannterweise normalerweise nicht so groß nach außen hin. Aber diese Verwurzelung, das heißt diese Beziehung zu Gott und diese Beziehung auch untereinander der Gläubigen, das stellt so etwas wie das Fundament. Und wir wissen, man kann nur hoch hinaus, wenn man tief gegründet ist. Denkt an die Wolkenkratzer in Frankfurt. Interessanterweise ist da jetzt nicht das Haus, sondern ist letzte Woche oder wann das war, der Kran umgefallen, der das Haus bauen sollte. Offensichtlich war der Kran nicht gut verankert. Aber genauso ist es ja auch bei einem Baum beziehungsweise bei einem Gebäude. Es muss ein gutes Fundament haben. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder auf dieses Fundament hinzuweisen. Und die ersten Christen, da heißt es, sie praktizierten diese vier Grundelemente nicht nur hin und wieder mal, so wie manche sagten, ja, ich gehe auch regelmäßig zum Gottesdienst. Ostern und Weihnachten ist auch regelmäßig, oder? So zweimal im Jahr. Warum nicht? Sondern sie waren verbindlich, heißt es dort, eben in diesen Grundelementen und sie waren darin verwurzelt. Und so ist Gemeinde eben auch wie das Treibhaus für geistliches Wachstum. Es geht also nicht nur um dieses Kommen zu Jesus. Und das ist ja das fantastische Angebot. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Und Jesus, er nimmt uns an, wie wir sind. Aber es geht ja nicht nur darum zu beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast, sondern Jesus will bleibende Wohnung haben in uns. Er will nicht wieder weggeschickt werden, sondern er will uns von innen heraus umgestalten, verändern. Das heißt ja sogar, wir sollen ihm ähnlicher werden. Dieses Bleiben bei und in Christus, darum geht es. An dieser Stelle vielleicht einfach mal Hand aufs Herz. Wie sieht es damit bei uns aus? Wie oft wird auch unsere persönliche Gebetszeit vernachlässigt? Oft beten wir vor allen Dingen dann, wenn wir Probleme haben. Gehört auch dazu, da beten wir besonders intensiv, aber wie ist es sonst? Dann wird es manchmal reduziert, dann ist es nicht mehr so wichtig. Aber Tatsache ist wirklich, dass das persönliche Wachstum und also auch das Gemeindewachstum zusammenhängen, Epheser 4, Vers 16. Und Gemeindewachstumsforscher, es gibt also tatsächlich Leute, die haben nichts Besseres zu tun, als nachzuforschen, zu prüfen, wie entwickeln sich Gemeinden positiv, wachstümlich, christliche Gemeinden. Und die haben herausgefunden, dass wenn der Kern der Gemeinde, also da schätzt man so 40% der Leute, die zur Gemeinde gehören, wenn die regelmäßig eine persönliche Gebetszeit haben, so 15 Minuten am Tag, also gar nicht mal so riesig lang und die Leiterschaft regelmäßig wöchentlich eine Stunde betet, dann wird in der Gemeinde sowas wie eine geistliche Betriebstemperatur entstehen und das ist Voraussetzung für geistliches Wachstum und positive Veränderung. Interessant. Also es gibt auch geistliche Gesetzmäßigkeiten, die versuchen diese Leute dann herauszufinden. Also hier merken wir nochmal diesen Zusammenhang auch vom Persönlichen auch zum Gemeindlichen. Also wie praktizierst du dein Christsein? Lebst du verbindlich? Lass es nicht bei einem guten Vorsatz sein oder überlass es dem Zufall oder jetzt nach der Predigt bist du angesprochen und sagst, hey, okay, ich muss mehr beten, ist immer gut, gell? Diesen Vorsatz zu treffen. Aber es reicht nicht alleine, sondern dann wird es so sein wie bei den guten Vorsätzen an Silvester. Kaum ist 1, 2 oder vielleicht 4 Wochen vorbei, dann ist wieder der alte Trott da. Sondern gleichzeitig zu überlegen, wie können wir so eine tägliche Gebetszeiten für uns persönlich sinnvoll praktizieren. Ich denke, das ist bei jemand, der berufstätig ist, anders als bei einer Mutter mit kleinen Kindern. Da gibt es andere Zeiten, die sinnvoll sind, weil es einfach von der Gestaltung des Tages her anders abläuft. Also hier sollten wir uns überlegen, was ist die beste Zeit, wo ist der geeignete Ort und wie wollen wir das denn inhaltlich gestalten, so eine Gebetszeit. Nochmal dieses Bild des Baumes. Aus dieser Verwurzelung in Jesus letztendlich hinein, dieses Bleiben in ihm, entwickelt sich ein stabiler Stamm, das heißt ein starker Charakter, der auch Widerständen begegnen kann und nicht umfällt. Und die Voraussetzung ist geschaffen, dass dann diese Frucht entstehen kann, so wie es hier ja auch heißt, Freude, Liebe, die Früchte des Geistes, aber auch eben ein geheiligter Lebenswandel, Einstellung zum Besitz, geordnetes Familienleben, also all diese Dinge, die dann nach außen hin dann sichtbar werden. Der zweite Segenswunsch, nächste Folie bitte, lautet ganz einfach, sei aktiv. Ich habe immer von den Marathonläufern geschwärmt, die diese 42,195 Kilometer gelaufen sind und hinterher immer noch gut ausgesehen haben, das so nebenbei bemerkt, die also gesagt haben, wow, das packen wir, und habe gesagt, mindestens einmal im Leben will ich auch einen Marathon laufen. Und tatsächlich nach mehreren Anläufen habe ich es dann gepackt, schon ein paar Jahre her. Im Oktober 2005 habe ich meinen ersten Marathon absolviert. In 4 Stunden, damals hieß es, ja, ist gar nicht so schlecht, beim ersten Laufen in 4 Stunden das zu schaffen. Aber wisst ihr, das Entscheidende war gar nicht der Lauf selber, dieser Tag, sondern das Entscheidende war dieses kontinuierliche Trainieren und dieses Üben, dahin zu kommen. Weil aus dem Stand heraus schafft man das ja nicht. So ohne weiteres, dann würde man dann mit dem sogenannten Besenwagen dann hinterher ins Ziel dann geführt werden, also die dann aufräumen, weil man es nicht geschafft hat. Es braucht also unser geistliches Wachstum braucht Training, braucht Praxis und auch Zeit. Und der Maßstab für geistliche Reife ist ja nicht, wie viel weiß jemand, sondern wie viel habe ich davon tatsächlich umgesetzt in meinem Leben. Und ich habe so manches in diesem Zusammenhang auch über den Marathonlauf gelesen, in Büchern und Zeitschriften und Artikeln, und konnte mich dann während des Laufes so erinnern, okay, das ist wirklich so, wie es da steht. Aber es war eine ganz andere Sache, das dann persönlich zu erleben, als es nur irgendwie mal theoretisch sich angelesen zu haben. So möchte ich uns herausfordern, wirklich aktiv zu sein, das heißt, unseren Glauben zu betätigen, umzusetzen. Und oftmals geschieht es natürlich auch durch eine Aktivität. Es geschieht natürlich vieles durch eine Einstellung. Das heißt, wenn irgendwelche negativen Gedanken kommen, dass ich dann sage, okay, ich weise diese negativen Gedanken zurück, denn ich bin ein Kind Gottes, und diese Gedanken der zum Beispiel Wertlosigkeit, du taugst nicht, du bist nichts, wer bist du denn schon, diese Minderwertigkeitsgedanken, wir dürfen sie zurückweisen, weil wir Kinder Gottes sind, Kinder des Allerhöchsten. Aber oftmals kommt es dann auch in die Gänge, wenn wir auch etwas tun im Glauben. Ganz hoch angesiedelt. Du kannst viel über Gebetsdienst und Segnung und all diese Dinge lesen, auch gehört haben. Aber wenn du mal angefangen hast, mit jemandem, der krank ist, zu beten, ist es eine ganz andere Erfahrung. Da kommen dann plötzlich Gedanken, ja, wie bete ich denn jetzt? Was sage ich denn jetzt oder was und so weiter? Also hier merken wir, hier verändert sich plötzlich etwas, wenn wir das, was wir theoretisch wissen, dann auch in die Praxis umsetzen. Also mein Motto ist, tu doch einfach etwas, wo du schon immer mal Lust gehabt hast, aber vielleicht dich nie getraut hast. Vielleicht hast du ja etwas auf dem Herzen, und ich habe in der Vorbereitung nochmal so Prediger 9, Vers 10 gelesen, da heißt es, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Interessant. Also gar nicht so lang drüber zu beten, Herr, was ist dein Wille und was soll ich tun, sondern anfangen. gar nicht lange manchmal zu überlegen, bis da tausend andere Gedanken kommen, sondern okay, ich mach's. Im Glauben gehe ich jetzt einen Schritt und ich probiere es einfach. Das kann etwas sehr Praktisches sein, ob das ein Dienst in der Gemeinde ist oder ob das jemand, den du auf dem Herzen hast, schon lange mal zu besuchen oder wie auch immer. Mach's. Tu es einfach in deiner vielleicht auch, Klammer auf, bescheidenen Kraft, aber du wirst merken, Gott ist wirklich mit dir, denn du bist berufen, ein Mitarbeiter Jesu zu sein. Stellt euch damals vor, Jesus ist auferstanden, Pfingsten ist geschehen und dann gehen die da zum Gottesdienst, die Apostel in den Tempel und da liegt dieser Lahme. Und die wären einfach vorbeigegangen und hätten ihren Gottesdienst gefeiert. Aber plötzlich haben sie den gesehen und gemerkt, oh, warum liegt denn der eigentlich da? Und dann fangen sie an, im Namen Jesu zu handeln. Und dieser Gelähmte, er wird gesund. Sie haben agiert. Sie waren wach, auch geistlich wach. Und sie haben die Gelegenheiten genutzt. Und tatsächlich liegen uns manchmal die Gelegenheiten vor den Füßen. Wir müssen nicht lange danach suchen, sondern einfach die Dinge tun, die ganz normal auf uns warten oder vor uns liegen. Wenn du im Glauben weiterkommen willst, setze dich ein. Nur durch Dienst und Mitarbeit werden unsere geistlichen Muskeln entwickelt und aufgebaut und du wirst erfahren, du kommst im Glauben voran. Du wirst exorbitant wachsen und vorankommen, wirst sagen, hey, ich habe das gemacht und habe gesehen, es funktioniert. Das ist eine ganz andere Erfahrung, als es nur theoretisch zu wissen. Und schon sind wir jetzt beim letzten Segenswunsch. Da geht es darum, vernetze dich. Damit meine ich jetzt natürlich nicht, einen Facebook-Account zu eröffnen, obwohl das auch ganz interessant sein kann, deine Erfahrungen mit anderen zu teilen, mitzukriegen, was tun die anderen. Aber wenn du wachsen und auf eine höhere Ebene kommen möchtest, brauchst du tatsächlich Unterstützung. Und teilweise habe ich es ja schon angeschnitten, nur das theoretische Wissen und ich bin ein Fan von Seminaren, bin ja auch in der Ausbildung tätig von Pastoren und Leitern und ich sage, das ist ganz wichtig, Seminare zu besuchen, sich kontinuierlich weiterzubilden, gute Bücher zu lesen und so weiter. Aber es kann eines nicht ersetzen und das ist die persönliche Begleitung und Unterstützung durch andere. Vielleicht wird es deutlich an einem Beispiel. Unser Sohn lebt in London, er ist dort Banker und da gehört es scheinbar in dem Umfeld, in dem er sich da bewegt, dazu, dass er mit seinen Kunden Golf spielt. Also nicht Minigolf, sondern das Rasengolf. Und als wir letztes Mal bei ihm waren, da hat er gesagt, okay, ich nehme euch mit auf eine Driving Range. Das ist also dieser Abschlagsplatz, wo man dann diese Schläge im Golf trainieren kann. Und ich habe mich da also versucht und es war also ganz stümperhaft. Das ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist, da so einen richtig guten Abschlag hinzukriegen, dass der Ball nicht nur so vor sich hinkullert, sondern auch etliche Meter weit geht. Und dann hat mich mein Sohn gecoacht. Er hat mir die Hände aufgelegt und gesagt, so müssen die Schultern sein und so muss der Schläger gehalten werden und all diese Dinge. Und ich habe tatsächlich ein paar gute Abschläge hingekriegt. Also der Vater, nicht der Vater, den Sohn, sondern der Sohn hat den Vater gecoacht. Manchmal kann es auch umgekehrt sein. Ein gutes Bild, weil es kann tatsächlich so sein, dass derjenige oder wenn du jemanden coachst, dass der größer wird als du selber, auch von der Reichweite des Dienstes. Ich weiß noch, ich habe manchmal Leute begleitet, wo ich sagen kann, wow, die haben einen viel bekannteren und größeren Dienst, als ich es wahrscheinlich je haben werde. Ich habe vielleicht nur so ein kleines Investment im Vergleich zu dem, was daraus entworfen ist, zur entsprechenden Zeit gegeben. Also sei kein Einzelkämpfer, such dir jemand, der dich begleitet, trainiert, ein Gegenüber, dass der vielleicht nur ein Stück voraus ist oder in diesem Bereich etwas voraus ist. Und ich weiß, in der Gemeinde, da gibt es viele Leute, die wir da entsprechend anzapfen können und von denen wir lernen und profitieren können. Der Apostel Petrus, wir haben diesen Vers jetzt gelesen und betrachtet, aber auch der Apostel Paulus, er ist uns dann gutes Vorbild in diesem Streben nach geistlichem Wachstum. Und das ist dieser letzte Vers. Ich hoffe, es klappt mit der Bibelstelle aus dem Philipperbrief. Jawohl, Dort sagt er Folgendes: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich möchte dich heute motivieren, wirklich das Beste für dich und für deine Gemeinde und die Menschen um dich herum zu suchen und zu tun. Bleib nicht mit diesem letzten Bild, bleib nicht auf diesem Level stehen, das du erreicht hast, sondern strebe nach diesem geistlichen Wachstum. Deswegen heißt es hier: Wachse geistlich, investiere in dich und deine Gemeinde, so wie wir es am Eingang gehört haben, vielleicht auch in der Urlaubszeit, besonders die Zeit zu nutzen, nachzudenken, zu sagen, okay, was sind die Bereiche, wo sollte ich weiterkommen, wo habe ich ein Defizit, und sich das einfach vor Augen zu führen. Ich möchte uns einladen, dass wir einige Augenblicke einfach über das Gehörte nachdenken. Manchmal hilft es auch, dass wir unsere Augen schließen, dass unsere Gedanken nicht abgelenkt sind, und das einfach reflektieren. Denk drüber nach, was hat es jetzt für dich für eine Bedeutung gehabt, das, was du jetzt gehört hast. Wo solltest du auch unserem Herrn eine Antwort geben? Oder welches sind die Bereiche, wo du sagst, ja, da will ich weiterkommen in meinem Leben? Und ich möchte dich jetzt so fragen: Willst du geistliches Wachstum erleben, erfahren, weiterkommen? Und bist du bereit, die notwendigen Schritte dafür zu tun? Mag es sein, Verbindlichkeit, Engagement, diese Vernetzung. Und wenn du weißt und du spürst jetzt in deinem Herzen, ja, Gott hat mich angesprochen durch seinen Geist. Hier ist ein Bereich in meinem Leben. Ich möchte eine Entscheidung treffen, ich möchte vorankommen. Dann gib jetzt dem Herrn eine Antwort. Heb eine Hand und sag es nicht zu mir in erster Linie, sondern sag es zu Jesus. Aber ich möchte gerne dich dann in diesem Entschluss segnen und sag, ja, Herr, ich will weiterkommen. Ja, danke schön. Es sind einige, die ihre Hand heben. Sehr gut. Ich denke, der Herr freut sich drüber. Weil es hängt immer mit unserem Ja zusammen. Gott hat uns sein Ja gegeben, aber auch wir müssen darin einwilligen und es bestätigen. So wollen wir zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir jetzt an diesem Morgen, dass du uns herausforderst, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wachsen in Gnade und Erkenntnis. Und ich danke dir jetzt für meine Geschwister und Freunde, die reagiert haben, die sagen, ja, Herr, ich will weiterkommen. Und ich segne jetzt diese Entscheidungen, die getroffen sind. Ich segne, dass sie keine Eintagsfliegen sind, sondern dass diese Entscheidungen Bestand haben, dass die notwendigen Konsequenzen erfolgen, dass wo eine Lebensveränderung notwendig ist, dort wo es Beratung braucht, Herr, dass die Dinge zusammenkommen und dass gutes Wachstum entstehen kann zu deiner Ehre. Ich möchte diese Gemeinde auch segnen, segnen die Leiterschaft, segnen in ihren Überlegungen auch, wie sie weiter wachsen wollen, auch als Gemeinde. Und danke dir, Herr, dass du mit ihnen bist, dass du ihnen Weisheit gibst, der Leiterschaft, gute Ideen, Kreativität gibst, aber auch Kühnheit und Kraft deines Heiligen Geistes. So danke ich dir, Herr, dass du mit uns bist, auch in diesen weiteren Tag hineingehst. Amen.